Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man diese Hemmung verliert, sich dort einmal dran zu setzen, weil es ist anstrengend. Viele tun sich auch schwer damit, weil die Praxissoftwaren natürlich nicht immer alle Zahlen sofort per Mausklick auswerten können. Aber ich sehe auch die Entwicklung bei den Unternehmern, die einfach gestärkt daraus hervorgehen, weil sie die Rückschlüsse einfach besser ziehen, besser verstehen können.
Regelmäßigkeit ist wichtig. Wenn man in meiner Welt sagt, okay, ich habe 60% Bestandspatienten und 40% wirklich Platz für Neupatienten, ich glaube, dann ist man absolut am Zahn der Zeit und dann ist man aus meiner Sicht sehr zukunftsfähig. Weil dann also nochmal, wenn ihr mir einer erzählt in einem Therapiezentrum, er hat eine Fluktuation von 18-20% oder sowas, dann kann ich dir sagen, dann läuft da irgendwas völlig verkehrt im Bereich der Betreuung.
Ich glaube, das ist so wertvoll und ich glaube, deswegen solltet ihr auch auf jeden Fall dranbleiben, weil wir eben auch die Erfahrung mitbringen aus dem spezifischen Bereich Physiotherapie.
Herzlich willkommen zum KWS-Podcast. Wir, die KWS-Unternehmensberatung, haben es uns zur Aufgabe gemacht, Physiotherapiepraxen dabei zu unterstützen, sich professionell, profitabel und mit Perspektive aufzustellen. In diesem Podcast möchten wir so viel Wissen wie möglich aus unserer Gemeinschaft von über 150 Therapiepraxen mit euch teilen und dadurch ein besseres Morgen in der Therapie schaffen. Viel Spaß beim Zuhören.
Kurzer Hinweis vorab. Hier ist Hendrik aus dem Homeoffice. Die Controlling-Folgen mit Daniel gab es schon einmal kurz, vielleicht habt ihr sogar reingehört. Wir haben die Folge jetzt nochmal technisch aufbereitet und bringen sie jetzt im frischen Glanz zurück, weil die Insights einfach zu wertvoll sind, um sie liegen zu lassen. Ich habe eine Sache noch. Ich falle aufgrund einer Meniskus-OP in der nächsten Zeit aus. Während ich mich erhole, möchte ich die Zeit nutzen, um die nächsten Physio-Business-Folgen, dann leider erst in ungefähr 4 Wochen, auf Top-Niveau vorzubereiten. Als Entschädigung gibt es vielleicht sogar unseren ersten externen Special Guest, den einige von euch schon beim Netzwerktreffen kennengelernt haben. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge mit jeder Menge Controlling-Know-how aus der Physiotherapie.
Herzlich willkommen zur
jetzt natürlich 7. Folge des
Physio-Business-Podcast.
Hi, Thomas. Hallo, auch von meiner Seite aus. Ganz obligatorisch. Was sagst du immer?
Ich sage, ich freue mich auf die Folge.
Richtig.
Ich freue mich auch wieder auf die Folge. Ja. Wir sind wieder spät dran. Es ist mal wieder viel schief gegangen und jetzt sitzen wir wieder in unserem unaufgeräumten Raum und nehmen jetzt die nächste Folge auf und haben wieder ein richtig geiles Thema mitgebracht. Mit einem Gast, der noch nicht dabei war.
Stimmt.
Nämlich dem Daniel, unserem dienstältesten Mitarbeiter. Ne? Das klingt, als wäre Daniel 60, er ist aber 37 und sieht aus wie 23.
Boah! Ja?
So kann man gut im Podcast starten.
Genau, so kann man starten. Jetzt habe ich mich auch noch mal ein bisschen eingeschleimt.
Ja, das hast du sehr gut gemacht.
Das habe ich, glaube ich, gut beschrieben. Ne?
Ja.
Heute geht es ums Thema Controlling in einer Physiotherapie. Speziell für Physiotherapeuten, also ein Thema, was wirklich jeden Geschäftsführer betrifft, jede Führungskraft, die sich mit sowas auseinandersetzt und auch die Mitarbeiter, die sich für sowas interessieren. Wirklich spannendes Thema. Daniel hat viel Erfahrung in dem Bereich. Hi Daniel.
Hi, schön, dass ich da bin.
Wir freuen uns.
Ich mich auch.
Daniel, erzähl mal ein bisschen über dich, dass wir dich mal so ein bisschen kennenlernen,
ja, vielleicht
ein bisschen über deine Laufbahn.
Mal ein bisschen was auf.
Das hätte ich gerne. Kind der Branche, würdest du sagen, Thomas? Genau.
Stimmt, ja.
Jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren als Mitarbeiter von dir, Micha und Marco mit dabei.
Ja.
Und nächstes Jahr 10-Jähriges bei der KWS.
Oh, müssen wir uns das einfallen lassen, ne?
Das wäre schön.
Eine Party.
Das wäre schön, ja.
Wer beschenkt denn eigentlich wen beim 10-Jährigen?
Ihr
du uns?
Nein. Nein, auf keinen Fall.
Was?
Auf keinen Fall. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin und auch immer noch hier sein darf, auf jeden Fall. Aber Geschenke nehme ich dann natürlich gerne an.
So kennen wir dich.
Ja, das weiß ich.
Aber nur hohe Geldbeträge, oder?
Wenn du das jetzt so sagst, ich hätte was ganz anderes gesagt, aber wenn du jetzt sagst Geld, dann ja, okay.
Können wir mal jetzt ins Thema einsteigen?
Ja, gerne. Ich hätte noch kurz was zu mir gesagt,
genau.
Wenn das okay ist. Ich wollte ja auch gerne Physiotherapeut werden, weil ich immer Verbindung hatte zu der Physiotherapie durch den Fußball. Und am Ende des Tages hat das aber nicht geklappt, weil die Ausbildung zum Physiotherapeuten, glaube ich, 400 Euro gekostet hätte pro Monat. Und das war damals einfach nicht zu finanzieren. und habe mich nach der Ausbildung am Studium dann tatsächlich selbstständig gemacht, eher im Vertriebsbereich für klassische Fitnessstudios, und habe da anderthalb Jahre auf selbstständiger Basis gearbeitet, habe dann gemerkt, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Krankheit ist nicht optimal, auch Urlaub ist nicht optimal, weil die Einnahmen einfach fehlen. Und habe in der Zeit dann auch in einer Physiopraxis gearbeitet mit dem Trainingsbereich, habe mich dort um den Trainingsbereich gekümmert und musste dann aber auch 3 Monate im Praxismanagement aushelfen. Konnte ja nicht ahnen, dass knapp 10 Jahre später mir das irgendwann mal zugute kommt, weil da habe ich es wirklich auch live mitbekommen. Das Herz der Praxis ist das Praxismanagement, unfassbar anstrengender Bereich, und bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Genau. Ja, und bin dann, wie gesagt, 2013 ins Trainingszentrum nach Schwerte gewechselt, habe dort den Trainingsbereich geleitet, habe die Studioleitung unterstützt und dann 2016 in die Unternehmensberatung gewechselt. Genau, das mal so zu meinem persönlichen Werdegang.
Jetzt hast du also schon fast 10 Jahre Beratungserfahrung, und ich weiß, du hast sehr viele erfolgreiche Mandanten. Du bist ja viel im südlichen Bereich aktiv, wobei es stimmt nicht ganz. Du hast natürlich auch Mandanten im Norden. Ich weiß, da werden wir bestimmt heute noch drauf zu sprechen kommen. Aber die Mehrzahl ist doch im Süden, ne? Also Bayern und Baden-Württemberg.
Ja,
absolut. Und ich finde es natürlich super spannend, wenn du heute mal aus der Praxis heraus erzählst. Das Tool, worüber wir uns jetzt gleich unterhalten, es geht ja da auch ums Controllen. Das kannst du wie kein anderer beschreiben, weil du erlebst es in der Praxis mit den Inhabern, mit den zweiten Führungsebenen. Ich glaube, wichtig ist vielleicht erstmal so ein bisschen das Wort Controlling zu entschärfen. Ne?
Ich finde auch eine Definition für Controlling. Hast du eine für uns?
Ich habe eine aus der Physiotherapie. Nämlich in der Physiotherapie bezieht sich das Controlling auf die systematische Überwachung und Steuerung von Therapieprozessen. Kurzum, das Ziel des Controllings in der Physiotherapie ist es eigentlich, die Behandlungsqualität zu sichern und die bestmögliche Genesung der Patienten zu fördern. Also es ist uns nicht völlig fremd, dieses Wort, aber ich finde, man kann Controlling ja auch im völlig verkehrten Licht sehen. Also ungefähr, da will mich einer kontrollieren. Ja, das kann ja auch ganz schnell so als negativ empfunden werden. Also in der Physiotherapie ist das in der Dreiteilung zu sehen. Da geht es einmal um die Zielsetzung mit dem Patienten. Dann kontrolliert oder überwacht man im Grunde genommen den Fortschritt, um sicherzustellen, dass die Therapie auch effektiv ist. Und am Ende passt man natürlich auch wieder an bei Bedarf, um die Behandlungspläne und bessere Resultate zu erzielen. Und ehrlich gesagt, genauso ist das Controlling, über das wir jetzt gleich reden werden, ja auch zu sehen. Ne? So finde ich zumindest. Na, es ist ja, ich sehe es eher positiv. Das hat überhaupt nichts mit Bewertung zu tun an sich, sondern eigentlich kann man daraus ganz viele Schlüsse ziehen. Aber jetzt will ich auch nicht alles schon vorwegnehmen, sondern das soll uns ja Daniel auch viel drüber erzählen.
Ja, ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Bereich in einem Unternehmen. Und man sieht es ja auch bei den ganzen großen Unternehmen, die haben alle eine Controlling-Abteilung mit Head of Controlling und überprüfen Soll-Ist-Zahlen. Und wie du schon sagst, es kann immer so ein bisschen erschlagend wirken und kontrollierend, aber am Ende ist es halt wichtig für den Erfolg des Unternehmens.
Also ich nehme eins vorweg, es zerstört auf gar keinen Fall die Stimmung im Team oder so. Ne? Also, weil es ist ja eben die Frage, wie man damit umgeht, und am Ende eben auch eine Frage der Kommunikation. Ne?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Wie gehe ich hinterher damit um? Wie transparent bin ich auch im Team gegenüber? Und am Ende des Tages, welche Rückschlüsse ziehe ich? Wenn ich aber nicht weiß, wie der Ist-Zustand ist, dann wird es halt grundsätzlich schwierig,
sich zu verbessern. Das ist immer ein Kreis.
Mhm. Absolut.
Mhm. Ja. Okay, heute hat Daniel einen monatlichen Report mitgebracht, korrekt. Den erheben wir bei unseren Kunden. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen?
Ja, ich glaube, klar. Da sind die wichtigsten Kennzahlen wahrscheinlich drin zu finden.
Genau. Die auch monatlich im besten Falle dann aufbereitet werden sollten, damit wir in unseren Monatsmeetings auch immer Step für Step schauen können, kommen wir unserem Ziel näher? Sind wir auf dem richtigen Weg, um dann auch Lösungen nochmal zu präsentieren, die wir dann im Petto haben.
Und kurze Frage dazu, so ein Rapport ist dann, je nachdem wie viele Abteilungen es gibt, Ergo, Physio, Trainingsfläche, ja, also wahrscheinlich finden sich überall Zahlen wieder, ne? Oder ein Rapport, genau, ne? Ist also je nach Größenordnung, je nach Leistung.
Absolut, er ist natürlich physiolastig, logischerweise, aber es gibt natürlich auch die Ergänzung im Trainingsbereich, für die Ergotherapie, für die Logo. Mhm. Und da muss man je nach Praxis individuell einfach schauen.
Aber dann lass uns doch über Physio mal sprechen. Ne?
Ja, das ist eine gute Idee.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so wertvoll und ich glaube, deswegen solltet ihr auch auf jeden Fall dranbleiben, weil wir eben auch die Erfahrung mitbringen aus dem spezifischen Bereich Physiotherapie und aus unserer Erfahrung halt diesen Monatscontrolling entwickelt haben, ne? Ich glaube, deswegen ist das auch so geil, dass du hier dabei bist, der damit eben schon richtig viel Erfahrung hat.
Als Unternehmensberatung für Therapieeinrichtungen wissen wir, nachweisliche Behandlungserfolge und wirtschaftlicher Erfolg gehen Hand in Hand. Genau hier setzt unser neuer Podcast-Partner Novaphone an. Die Schallwellentherapie Made in Germany wird seit Jahrzehnten erfolgreich in Physio-, Ergo- und Neurotherapie eingesetzt. Zur lokalen Schmerzlinderung, Tonusregulation und sensorischen Aktivierung. Das handliche Gerät lässt sich flexibel in jede Behandlung integrieren, entlastet die behandelnden TherapeutInnen bei ihrer täglichen Arbeit am Menschen und ist als Medizinprodukt zertifiziert. Mit einer nachgewiesenen Tiefenwirkung bis zu 9 cm und einem sofort spürbaren Effekt kann die Behandlung so noch effektiver gestaltet werden. Wenn ihr nun mehr über die Geräte und die Wirkweise erfahren wollt, dann geht einfach auf www.novafon.de. Und mit dem Code KWS10 habt ihr zusätzlich die Chance, euch 10% Rabatt auf das Novafon-Sortiment zu sichern. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man diese Hemmung verliert, sich dort einmal dran zu setzen, weil es ist anstrengend. Viele tun sich auch schwer damit, weil die Praxissoftware natürlich nicht immer alle Zahlen sofort per Mausklick auswerten können. Aber ich sehe auch die Entwicklung bei den Unternehmern, die einfach gestärkt daraus hervorgehen, weil sie die Rückschlüsse einfach besser ziehen, besser verstehen können. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist das Thema ganz, ganz wichtig. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst uns vielleicht einfach mal mit der Physiotherapie beginnen.
Mhm. Ja, schießt los.
Der erste Punkt, Verordnung pro Monat. Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist klar. Also da spielen ja ein paar Faktoren eine Rolle. Wie viele Verordnungen pro Monat kommen einfach rein? Ich denke, es hängt ganz viel damit zusammen, wie viele Therapeuten sind überhaupt in dem Unternehmen tätig. Und man sollte immer von Monat zu Monat schauen. Ich hatte jetzt mal den Fall oben im Norden, dass eine Praxis den Fall hatte, dass sie ja immer so rund 350 Verordnungseingänge haben pro Monat bei, es sind glaube ich ungefähr 10 Therapeuten, die dort arbeiten.
Alle Vollzeit? Nein.
Nein, nicht alle Vollzeit. Vollzeit-Äquivalent 7, 8 okay. Irgendwie in dem Dreh. Und da war halt der Fall, dass sie in 2 Monaten oder 2 Monate lang nur noch 180 Verordnungen hatten und da hat sich tatsächlich die Frage gestellt, woran liegt es, woher kommt es und was können wir jetzt tun? Mhm. Und wir haben dann natürlich die Werbetrommel gerührt, haben Social Media benutzt, um dort Aufklärung zu betreiben, dass wir freie Kapazitäten haben, also kommt alles schnellstmöglich vorbei. Das hat sich jetzt auch wieder verbessert. Wir sind wieder in der Norm, um die 300 Verordnungen. Es war ganz interessant, dass am Ende einfach rauskam, dass es nicht nur der Praxis so ging, sondern auch ein paar Praxen drumherum. Und das zeigt natürlich, dass man trotzdem weiter dran arbeiten muss, immer präsent zu sein, um dem vielleicht gegebenenfalls dann auch vorzubeugen.
Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Ja, woran hat's gelegen? Für diejenigen, die Fußball kennen, die wissen jetzt, was ich meine. Daniel auf jeden Fall, der war ja Keeper. Mhm.
Die lange Katze. Her.
Ja.
Besprechen wir in der nächsten Folge.
Genau. Aber ich finde, du hast was Wichtiges gesagt. Also die Verordnungsmenge im Auge behalten und wenn man sieht, es nimmt ab, dann nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Man kann aktiv werden. Du hast was erzählt von Online-Marketing, nach außen stellen. Hallo, hier sind wir. Wir haben freie Kapazitäten. Das kann ja so weit gehen, dass man, sollte man eine Fensterfläche haben oder vielleicht sogar, je nachdem, wo die Praxis ist, in der ersten Reihe irgendwo in der Stadt, kann man ja auch ein Schild, ein A-Board nach draußen stellen. Hallo, wir haben Zeit, wenn Sie ein Problem haben. Ja, wir haben Zeit. Also man kann ja nach außen gehen und durchaus kommunizieren, dass man Möglichkeiten hat für die Patienten.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube dann auch, sich mit, wie du schon so gesagt hast, mit sich selbst so ein bisschen zu vergleichen und nicht immer nur ins Umfeld zu schauen, sondern zu schauen, dass die eigenen Zahlen vielleicht am Ende steigen oder zumindest gleich bleiben. Ne?
Ich hatte zum Beispiel einige Praxen jetzt gesehen, auch hier bei uns im Verbund, die haben dann auch ihre Schaufenster richtig beklebt. Ne? Aber so mit der Aufforderung, mit der Handlungsaufforderung, wir haben Zeit, bitte kommen Sie. Ne? Mhm. Ja, und dann finde ich natürlich den wichtigsten Gang, der Gang zu Canossa. Könnte nichts mit anfangen, ich weiß. Geschichte ist nicht
überhaupt
so
nicht. Na, echt? Nee, echt nicht.
Okay, bin ich auch nicht erzählen wir ein anderes Mal. Damit meine ich im Grunde der Weg zum Arzt oder zu den Ärzten und die auch wieder besuchen und aufmerksam machen und wieder zeigen, hallo, hier sind wir. Und ich glaube, es ist furchtbar wichtig.
Ja, ich glaube, das ist...
Das Einfachste ist, glaube ich, eine Online-Vermarktung.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, definitiv.
Ist auf jeden Fall immer was man im Blick haben sollte und wahrscheinlich auch so ein zentraler Aspekt, ne, des Controllings.
Absolut. Wenn ich die Zahlen aber nicht erhebe, dann weiß ich das.
Ja, ja, eben. Ja,
dann wundere ich mich und dann ist es zu spät.
Und ich habe ja nachher übers Jahr hingesehen auch Vergleiche, wenn man sagt, okay, ist klar, gibt es auch Monate, die sind abnehmend, ja, in den Ferienzeiten etc. oder in den, was weiß ich, Weihnachtszeit oder so. Ne,
wo Anfang man, des Jahres gerade, erste haben noch Urlaub.
Aber dennoch habe ich ja dann nachher auch Jahresvergleich und sagen, letztes Jahr im Dezember sah es anders aus als dieses Jahr. Was können wir tun, was können wir machen? Ne? Und welcher Aktionismus entsteht dann daraus? Ne?
Genau. Das wird ja wieder Sinn machen bei einer Jahreszielplanung, dass man sich diese Zahlen regelmäßig anschaut, um das Ziel dann auch wieder zu bestimmen.
Super. Mhm. Ja. Was gibt es noch für wichtige Zahlen?
Anzahl der Neupatienten pro Monat finde ich auch ein wichtiges Thema. Das merkt man natürlich bei den Praxen, die neu zu uns kommen, dass der Anteil an Dauerpatienten extrem hoch ist. Und das wirkt sich dann natürlich nicht nur auf den Wert Neupatienten aus, sondern das wirkt sich ja auch wieder aus, wie viele Patienten kann ich überführen ins Training, wie hoch ist der Anteil an zusätzlicher Behandlungszeit, den ich empfehlen und an den Patienten bringen kann.
Ich glaube, das sollten wir noch mal etwas genauer beleuchten, weil du hast ein paar wichtige Dinge gesagt. Also erstens sollte man unterscheiden zwischen einer neuen Rezeptreihe, da bringt jemand eine neue Rezeptreihe oder einen tatsächlich echten Neupatienten. Also wirklich jemand, der noch nie in der Praxis war. Ich glaube, das meinst du ja eigentlich damit. Ne?
Genau.
Dass man mal wirklich festlegt oder mal überhaupt sich die Mühe macht, und wenn es nur mit einer Strichliste ist, wie viele neue Patienten sind denn eigentlich wirklich gekommen zu uns? Ich finde so, neue Menschen betreiben ja so aus meiner Sicht immer das wichtigste Marketing, nämlich ein virales Marketing. Weil in der Regel sind das Menschen, die werden dann über dich auch reden, unaufgefordert. Ja, insbesondere, wenn sie noch tatsächlich Akutpatienten sind, dann, also mehr Traffic kannst du nicht erwarten, weil der, wenn der dann am Ende ein Ergebnis hat, und das sollte so sein, und das spürt, wie gut die Physiotherapie ist, und dann nachher sagt du, ich bin seitdem schmerzfrei, wird er das jedem unaufgefordert erzählen. Eher noch als ein Dauerpatienten, ne?
Genau, das wäre jetzt meine Schlussfolgerung gewesen. Du sagst ja jetzt am Ende des Tages, der Dauerpatient spricht nicht mehr positiv.
Das will ich nicht sagen.
Oder weniger.
Nee, ich glaube, der spricht nur dann, wenn er direkt darauf angesprochen wird. Also wenn du jetzt ein Dauerpatient wärst und ich würde jetzt sagen, du, ich habe Rückenprobleme, wo gehst du denn hin? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, du, ich gehe zum Thomas, ja, da bin ich schon seit 2 Jahren. Jetzt kann man auch wieder überlegen, ist das gut, wenn du sagst, du bist seit 2 Jahren da?
Einstellungszeit.
Weil er so gut ist.
Ja.
Ne? Aber du würdest dann natürlich auch positiv über mich sprechen und sagen, du, da gehe ich hin, da bin ich sehr zufrieden. Aber
wahrscheinlich nicht mehr aktiv.
Genau, und ich sag mal, jemand, der jetzt ein akutes Problem hat, noch nie bei mir war, ja, jetzt positiv belegt ist, der wird wahrscheinlich an der Metzgertheke stehen und sagen, wenn er dann Fleisch isst, ja, übrigens, seitdem ich da hingehe, ich konnte mich vor 3 Wochen kaum bewegen, ich kann das nur jedem empfehlen. Das wird er natürlich so lange machen, bis das wieder abklingt, weil er schmerzfrei ist und das wieder normal ist für seinen Alltag. Ne?
Also im Umkehrschluss Dauerpatienten reduzieren und versuchen, den Anteil an Neupatienten zu erhöhen?
Ja, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich glaube sogar, dass das gut ist, wenn es um die Rahmenbedingungen, jetzt spreche ich als Physiotherapeut, für den Physio geht. Weil ich glaube, wenn dann diese Neupatienten, wenn sie dann auch Akutpatienten sind tatsächlich, ja, das gilt jetzt nochmal zu unterscheiden und nicht auch Dauerpatienten oder sagen wir mal Menschen, die eine Indikation mitbringen, wo man nicht erwarten kann, dass sie durch meine Behandlung sofort Linderung und Verbesserung spüren. Also wenn es wirklich Akutpatienten sind, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Und das macht natürlich mir als Therapeut unglaublich viel Spaß, wenn ich am Ende Erfolge feiern kann mit meinen Patienten. Ne? Was ja beim Dauerpatienten nun mal nicht so gegeben ist. Ne? Ja.
Und am Ende kennt der Dauerpatient ja auch nicht unbegrenzt Leute. Und die er die Physiotherapie empfehlen kann.
Absolut.
Ne? Und wenn dann immer Neupatienten kommen, Und man muss sagen, Empfehlung ist auch einer der stärksten Marketingkanäle, ne? Zumindest wenn es eine positive ist. Da muss man dann natürlich einen guten Job machen.
Klar, und Henrik, da sprichst du was Wichtiges an, finde ich. Das ist ja auch eine Frage des Alters. Umso älter ich werde, umso einen kleineren Bekanntenkreis habe ich ja auch. Mhm. Das muss man ja auch mal sehen. Ne? Umso jünger ich bin, umso mehr Menschen kenne ich ja auch, denen ich dann auch darüber erzählen kann. Ne?
Ja, da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen weiter
weg. Ja, genau, wir sind ein bisschen abgedriftet. Aber letzte Sache finde ich auch nochmal wichtig. Es geht ja am Ende, wenn man es dann hat, auch darum, wie kann man die Menschen aktiv ins Training hineinbringen. Insbesondere, wenn man dann auch eine selbstzahlende Trainingsfläche hat. Und ich glaube, das geht ja auch nur, wenn man auch einen regelmäßigen Zugang von neuen Patienten ermöglicht. Also du hast mich ja gefragt, sollte man jetzt eher neue reinholen? Ich glaube, die Verhältnismäßigkeit ist wichtig. Wenn man in meiner Welt sagt, okay, ich habe 60% Bestandspatienten und 40% wirklich Platz für Neupatienten, ich glaube, dann ist man absolut am Zahn der Zeit und dann ist man aus meiner Sicht sehr zukunftsfähig. Weil dann schafft man wirklich auch einen regelmäßigen Vertriebskanal aus der Physiotherapie für die selbstzahlende Trainingsfläche.
Ja, ich erlebe es ja immer wieder, dass viele Praxen einfach Sorgen haben, wenn sie die Dauerpatienten reduzieren oder den Anteil der Dauerpatienten reduzieren, dass die Termine frei bleiben.
Aber das ist ja nicht so.
Nein, das stimmt. Aber die Angst ist da. Und die Angst muss man, glaube ich, nehmen, weil du sagst es ja, es gibt ja eher einen Engpass an Therapeuten und es werden ja immer mehr Rezepte reinkommen. Und das sehen wir ja auch. Das ist ja auch bei vielen Praxen, wenn wir gleich nochmal über Auslastung sprechen, es gibt ja nur bei uns in unserem Portfolio an Praxen, die wir haben, ganz wenige, die ein Auslastungsproblem haben. Kommt ja ganz selten vor.
Ja. Ja, selbst die, die wir begleiten in der Eröffnung. Also wir machen ja nicht nur Optimierung von Therapieeinrichtungen, sondern auch Neugründung oder auch Übernahme. Das sind ja auch alles Themen, die wir belegen und wo wir unterstützen und helfen. Aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, dann für mich schon eine sehr wichtige Zahl, die du jetzt angesprochen hast. Anzahl Neupatienten pro Monat macht total viel Sinn, ne? Zu wissen, wie viele neue Menschen.
Ja, ich glaube, deine Beschreibung hat es nochmal sehr, sehr gut getroffen, warum das auch wichtig ist. Was, glaube ich, noch in dem Kontext interessant wäre, ist, wie definiere ich denn einen Neupatienten? Weil das kann, glaube ich, beim Praxismanagement auch manchmal zu Verwirrung führen. Und ich glaube, das sollte man vorher festlegen. Daniel, wie machen wir das?
Wir haben jetzt gesagt, es gibt einen Neupatient und ein reiner Neupatient ist dann jemand, der zum Beispiel seit 6 Monaten nicht mehr da war und dann wieder mit einer neuen Indikation dazukommt. So kann man es vielleicht ein bisschen besser klassifizieren, damit diese Engpässe im Praxismanagement halt nicht auftreten und man da klar strukturieren kann.
Sollen wir noch einen Punkt weitergehen? Auch eine Verhältnismäßigkeit über den Anteil GKV und Anteil PKV, also gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung.
Ja.
Da erheben wir auch Zahlen. Warum ist das wichtig?
Ja, ich glaube, es ist einmal wichtig zu wissen, wie viel Prozent gesetzlich versicherte Patienten kommen zu mir. Im Schnitt würde ich sagen, zwischen 15% und 20% der Praxen sind PKV-Patienten. Achtung bitte, nicht gesetzlich versichert, sondern privat versichert. 15% bis 20%. Aber es gibt natürlich auch Praxen, die einen Anteil von 50% Privatpatienten haben. Und das bringt uns dann natürlich zum PKV-Satz. Wenn der bei 1,01 liegt, dann lässt man natürlich viel Geld dann auch nochmal liegen.
Weil bei dem Privaten ist Selbstbestimmung möglich.
Absolut, genau. Ja, und sind ja eine der wenigen Stellschrauben, die wir haben, die wir selber bestimmen können. Ansonsten sind wir ja fremdbestimmt.
Stimmt. Und umso mehr Private ich habe, umso eine größere Stellschraube ist das, die ich drehen kann. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit. Also
genau.
Und was sage ich den Leuten, die jetzt sagen, ja, aber ich habe nur 5% privat?
Ja gut, aber auch dort,
kann man das verändern?
Kleiner, aber trotzdem können wir den Preis ja verändern. Und man kann natürlich auch Dinge unternehmen, um den Anteil zu erhöhen. Ich glaube, es ist beschränkt von den Gegebenheiten, die der Ort, die Stadt einfach mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ja auch dort spezialisieren und den Anteil etwas erhöhen durch ein gezieltes Marketing.
Ich bin jetzt mal ganz frech. Ich könnte ja auch von den anderen Praxen die privaten abwerben.
Soll es geben. Ja,
ganz klar. Ja, ich meine, es ist Konkurrenz am Ende, ne?
Ja, wenn ich denen gutes Angebot mache. Ne? Und auch die an dieser Stelle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, damit meine ich nicht den günstigsten Preis. Ne? Also wer über den Preis verkauft, der sollte sich wirklich Gedanken machen über seine Leistung und über das, was er da tut. Weil
ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal unsere Folge mit Michael erwähnen.
Ja.
Zum privaten Trainingsbereich, da haben wir viel über Vertrieb gesprochen und über Verkaufen auch.
Ja.
Und ich glaube, wer da nochmal ein bisschen mehr mitnehmen will,
unbedingt,
ist bei der Folge richtig. Okay, ich sehe den nächsten Punkt. Ja, die Leute sehen es ja gar nicht, ne? Wir sitzen hier mit so einem tollen Fernseher auf so einem, was ist das? Malt man damit nicht Bilder eigentlich? Worauf der steht? Wie nennt man das? Eine Stele? Ja. Nee, und da gibt es bestimmt irgendeinen Fachnamen. Auf jeden Fall steht hier so ein Fernseher und wir haben die Zahlen so ein bisschen vor uns und die Werte. Da steht die Auslastung der Therapeuten in Prozent. Du hast es gerade schon so angeschnitten.
Mhm.
Wichtige Kennzahl.
Ja, ich würde sagen, im Schnitt 90% der Praxen sind auch ausgelastet.
Mhm.
Und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, so viele Praxen gibt es nicht. Ab und zu gibt es vielleicht mal 1-2 Monate, wo die Auslastung auch nicht so gut ist von den Therapeuten. Aber auch dort hatte ich jetzt vor kurzem den Fall, fällt mir gerade ein, dass es die Praxis hat 2 neue Mitarbeiter gewonnen und dementsprechend ging die Auslastung einfach ein bisschen runter. Ne, weil es waren mehr Therapiestunden einfach zur Verfügung.
Ah.
So, und der Unternehmer hatte immer nach Ausreden gesucht, dass er weiter an der Bank bleiben kann und weiter arbeiten kann.
Mhm.
So, und jetzt war natürlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen konnten, nu, pass auf, du hast 2 neue Mitarbeiter gewonnen, das sind 80 Stunden pro Woche mehr. Wenn wir die Auslastung jetzt optimieren wollen, dann gibst du einfach deine Therapiestunden ab und kannst nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen.
Wollte er das denn?
Sagen wir mal, er hatte jetzt keine Ausrede mehr, um das nicht zu machen.
Und
ich finde, man muss ja auch sagen, bei den Unternehmern, jeder soll das ja selber entscheiden. Wenn einer sagt, ich will 5 Stunden, 10 Stunden in der Woche noch am Patienten arbeiten, dann ist das ja auch in Ordnung. Achtung, aber nur, wenn er alle anderen Aufgaben, die er hat, Mitarbeiterführung, Coaching, wie auch immer, alles, was da zusammenspielt, auch ableisten kann.
Oder er gibt diese Aufgaben jemand anderen.
Oder er gibt sie dann natürlich ab.
Geht ja auch, klar. Ne?
Am Ende gibt es aber, glaube ich, immer noch trotzdem genügend Aufgaben für den Unternehmer, die er zu tun hat.
Um die Zeit zu füllen, ja, das glaube ich auch.
Absolut.
Ja.
Genau.
Ich würde sagen, da ist es auch nochmal wichtig, die Zahlen zusammen zu betrachten. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, es kommen 2 Mitarbeiter dazu, die Auslastung sinkt, vielleicht tracke ich jetzt nur die Auslastung, erschreck mich, scheiße, meine Auslastung sinkt, aber die Rezeptzahl ist gleich geblieben, na, dann kann man mal wieder durchatmen. Ne? Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man die Zahlen vernünftig interpretieren kann, auch im Zusammenhang miteinander.
Könnte ja dann auch zum Beispiel daran liegen, dass die Ausfallgebühr nicht wirklich geltend gemacht wird. Also wenn ich einen Auslastungsverlust habe, könnte es ja auch sein, kurzfristige Absage, der Termin wird nicht wieder gefüllt, ja, und es wird auf ein Salär verzichtet, ja, auf eine Ausfallgebühr, dann ist das ja auch etwas, was sich wahrscheinlich in dieser Prozentzahl wiederfindet, oder?
Mhm. Fließt auf jeden Fall mit ein. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt über.
Würde ich sagen.
Okay. Durchschnittsumsatz pro Therapeut im Monat und in der Stunde gerechnet. Auch das ist ja nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man einfach betrachten sollte. Ich hatte da auch vor ein paar Monaten den Fall, dass eine Mitarbeiterin zum Unternehmer gekommen ist und mehr Geld verlangt hat. Und wir hatten da aber so ein gutes halbes Jahr schon die Zahlen immer getrackt und wir wussten, dass bei der Mitarbeiterin ja eigentlich ein Plus-Minus- Spiel ist. Plus, minus null. Und
also im Verhältnis zu, was verdient sie?
Ja, genau, was erwirtschaftet sie. Genau, genau. Und die Mitarbeiterin wollte dann gerne mehr Geld haben. Und der Unternehmer wusste, es ist aber jetzt schon ein Plus, minus null Spiel. Wenn ich ihr jetzt mehr Geld gebe, dann ist es ein Minusgeschäft. Und zusätzlich kamen halt noch ein paar andere Faktoren mit dazu, die einfach nicht gepasst haben. Und deswegen konnte er mit einem guten Gewissen da stehen und sagen, nein, wir können dir einfach aktuell nicht mehr Geld geben. Und er hatte einfach durch die Zahlen, weil er sie kannte, diese Sicherheit. Ja, sonst hat man ja auch schnell die Angst, oh je, ich könnte einen Mitarbeiter verlieren oder eine Mitarbeiterin. Und dadurch, dass er sich da regelmäßig mit beschäftigt hat, war diese Angst halt einfach nicht da.
Also höre ich schon heraus, du findest es auch nicht verkehrt, wenn ein Inhaber transparent mit den Zahlen umgeht gegenüber einem Mitarbeiter?
Nein, gar nicht. Ich finde, man sollte immer das ganze Team mitnehmen, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Klar, aber ich finde, das ist ja nichts, was man verheimlichen müsste.
Finde ich übrigens auch, ja.
Also da kann man ganz transparent auch mit umgehen. Manche interessiert es mehr, manche weniger, aber das ist ja auch vollkommen okay. Aber wenn es dann in so spezifische Themen geht, dann glaube ich, darf man sich die Zahlen auch einfach mal zu Hilfe nehmen, weil dafür sind sie ja da.
Ja, und ich glaube, es ist auch gut, weil die meisten Therapeuten, auch die Jungen jetzt, genauso wie zu meiner Zeit, wissen ja teilweise gar nicht, was man bekommt für das Rezept. Ne?
Mhm. Ja, das wäre auch nochmal so ein Ansatz für mich gewesen, wenn man es jetzt mal nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also wenn wir jetzt hier vielleicht ein paar Therapeuten haben, die zuhören, sich mal selber bewusst zu sein, welchen Umsatz man hat, wenn es jetzt nicht vom Unternehmen auch gecheckt wird und man Einsicht in die Zahlen hat, sich selber dem bewusst zu werden und wenn man sagt, ich bin ein richtig guter Therapeut, natürlich auch entsprechend dann einzufordern, dass man natürlich auch entlohnt wird. Ne? Man will ja auch nicht eine perfekte Performance bringen, aber die, die keine gute Performance bringen, werden einfach so mitgezogen und genauso behandelt wie ich, der mehr Umsatz zum Unternehmen beiträgt, ist am Ende so. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist auch für den Therapeuten selbst nochmal wichtig, in den Vordergrund zu holen.
Ja. Und ich finde, die Spanne ist ja auch extrem. Ne? Also wir haben ja Therapeuten, die machen 7.000, 8.000, 9.000 Euro Umsatz und es gibt auch Therapeuten, die 13.000, 14.000 Euro Umsatz erwirtschaften. Ne? Und da kann man ja auch wieder einiges ableiten, das ist einfach so. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, nicht darum zu sagen, ein Therapeut erwirtschaftet A und B, deswegen ist er gut oder weniger gut, sondern ich glaube, es geht darum, das immer im ganzen Kontext zu sehen und zu betrachten. Das ist einfach wichtig, weil am Ende des Tages wollen wir ja mit jedem, der im Team ist, weiter zusammenarbeiten, mitarbeiten und gemeinsam den Weg, den man hat, verfolgen. Und es geht, glaube ich, bei diesem ganzen Thema Controlling, Monatsreport nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Mhm. Das ist, glaube ich, der ganz falsche Ansatz. Und das muss halt vorher klar gemacht werden, finde ich.
Finde ich auch nochmal wichtig.
Ja.
Gut. Alles klar. Okay, Durchschnittsumsatz pro Therapeut. Ich würde auch sagen, eine der zentralen Kennzahlen, die man erheben sollte. Also wenn ich jetzt sage, ich will nur 5 Zahlen erheben, wäre, glaube ich, der Durchschnittsumsatz pro Therapeut auf jeden Fall dabei, oder?
Wäre schon mal nicht unwichtig.
Ja.
Definitiv. Na klar.
Okay, wir machen weiter in unserer tollen Excel. Die Anzahl nicht stattgefundener Termine im Monat. Das heißt, da sind wir jetzt bei Thema Ausfallhonorar.
Mhm. Genau, genau. Das ist auch ein wichtiges Thema, um einfach hinterher zu schauen, naja, wie viele Absagen habe ich denn eigentlich? Wie viele Termine kriege ich wiederbelegt? Da muss man ja auch dran denken, ich darf das Ausfallhonorar nicht stellen, wenn ich den Termin wiederbelegen kann. Mhm. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass wenn jemand zu spät absagt, wenn der Termin nicht wiederbelegt wird, dass wir dann natürlich auch ganz klar sagen, okay, wir nehmen das Ausfallhonorar.
Mhm.
So. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Man kann den Wert der Behandlung nehmen, man kann auch einen Pauschalbetrag festlegen. Ich glaube, da muss jede Praxis für sich entscheiden, womit fühlen wir uns am wohlsten.
Der Pauschalbetrag darf natürlich nicht über dem eigentlich Rezept
sein. Nein, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Dementsprechend könnte man ja jetzt sagen, 26, 27 Euro in dem Dreh.
Kann auch 28 sein.
Kann auch 28 Euro sein. Ich glaube, am Ende des Tages, egal für was man sich entscheidet, die Umsetzung ist halt wichtig.
Ja.
Alle müssen an einem Strang ziehen. Und ja, man hat natürlich bei so einer Umstellung, weil viele Praxen nehmen keine Ausfallgebühr.
Ist das so?
Ja, da gibt es immer noch einige, gerade die neu zu uns kommen. Alle, die bei uns im Kosmos sind, mittlerweile würde ich behaupten, nehmen alle ein Ausfallhonorar.
Mhm.
Also auch die letzten Praxen unten Nähe Freiburg sind jetzt mittlerweile bereit, das Ausfallhonorar durchzuziehen, weil wir ja zum Teil hier auch nach Anteil an Therapeuten über 800, 900 oder 1000 Euro pro Monat sprechen, die wir dann liegen lassen. So, und ich glaube, das ist halt Geld, was man ja nicht auf der Straße liegen lassen sollte. Und abgesehen jetzt vom Geld, finde ich, hat es ja auch immer was mit Spielregeln und Erziehung zu tun.
Mit Wertschätzung.
Mit Wertschätzung gegenüber der Arbeit vom Therapeuten,
absolut. Und ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit in den Folgen schon das mal errechnet, genau,
ja,
ne?
Ja, ja.
Was das bedeutet. Ein KG-Rezept an einem Tag, was nicht fristgerecht abgesagt worden ist, auf ein Jahr hochgerechnet sind über 6.000 Euro. Ne? Bei 10 Therapeuten bist du bei 60.000 Euro Verlust.
Ja.
Brutal.
Das ist schon heftig, wenn man sich das vorstellt.
Am Ende kommt es aber immer darauf an, wie kommuniziere ich das Ausfallhonorar?
Immer.
Das ist einfach wichtig. So wie ich es im Wald reinrufe, so kommt es natürlich auch wieder zurück. Ich sollte es immer positiv formulieren. Und ich glaube, da ist halt wichtig, dass man geschult oder das Praxismanagement schult, damit sie geschult mit dem Patienten sprechen.
Ja, das ist also Kommunikation ist alles. Genau. Aber jetzt zurück zu der Kennzahl. Somit hat man Überblick, ja, wie viel hat man tatsächlich. Und darunter steht ja auch nochmal davon Anzahl nicht erschienene Patienten ohne Absage. Ne? Also darüber sehe ich jetzt Anzahl nicht stattgefundener Termine, sind 10 gewesen ja, in dem Monat. Und Anzahl nicht erschienener Patienten ohne Absage sind 5. Ne? Und dann sieht man ja auch aufs Jahr hingesehen, welche Tendenzen sind da, ne, in dieser Verhältnismäßigkeit.
Ganz klar.
Und ich glaube, es ist auch wieder eine Zahl, auf die man Einfluss hat am Ende. Ne? Wenn man dann das Monat für Monat kontrolliert und sieht, ja, jetzt werden es auf einmal immer mehr, kann man sich mal die Frage stellen, woran liegt das? Ist meine Aufklärung nicht mehr gut? Ziehen die Therapeuten das nicht mehr durch? Gibt es da vielleicht jemanden, der schlecht dagegen redet? Ne? Also man hat ja auch einen Einfluss dann am Ende wieder auf die Zahl. Ne? Das finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig in den Vordergrund zu holen. Das ist auch nicht
nur Zahlen lügen nicht.
Zahlen lügen nicht.
Genau.
Jawohl.
Das stimmt.
Ich gebe zu, ich bin ja auch Physio, ich habe mich mit Zahlen bis heute immer schwer getan. Es ist halt nicht so das mein Favorite in meinem Leben, aber ich weiß, selbst wenn ich jetzt nicht so affin bin, dann musst du dir halt jemanden suchen, der diese Aufgabe übernimmt.
Ja, das finde ich auch wichtig. Das merke ich bei meinen Kunden auch, dass nicht immer der Unternehmer die Zahlen vorbereitet, sondern dass jemand im Team gibt, der damit affin ist, sich dort einmal eingearbeitet hat und dann die Zahlen vorbereitet und dann mit dem Unternehmer durchführt.
Genau. Ja. Und entscheiden kann ich
halt. Ist auch vollkommen in Ordnung.
Finde ich auch.
Wer es macht, ist am Ende des Tages egal. Mhm. Hauptsache, wir wissen Bescheid. Gut. Nächster Punkt.
Ja, let's go. Let's go. Immer durch. Gut. Du hast ja so viele Punkte da drauf. Was sind noch wichtige Zahlen?
Wir haben im Behandlungsvertrag ja auch die Empfehlung für die aktive Trainingstherapie mit drin. Und dort bieten wir jedem Patienten ja eine Gesundheitsberatung an. Mhm. Und dort tracken wir dann natürlich auch, wie viele von den Neupatienten oder von den Verordnungen, die dann auch reingekommen sind, haben denn die Gesundheitsberatung auch für sich unterschrieben. Mhm. Und dementsprechend ist dann natürlich die Möglichkeit groß, nach der 4. oder 5. Behandlung mit diesem Patienten mal darüber zu sprechen, ob nicht eine ganzheitliche Lösung langfristig und nachhaltig für ihn das Beste wäre. Mhm. So. Und das kann man natürlich auch wieder schön vergleichen. Wie viele Neupatienten sind reingekommen, wie viele haben die Gesundheitsberatung unterschrieben. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass jemand oder ein Patient sich anhört, wie können wir ihm denn noch langfristig auch weiterhelfen. Weil ihr wisst ja selber, 6x20 Minuten.
Ist nicht viel.
Nee, netto wahrscheinlich 15 bis 18 reicht meistens nicht aus.
Ja, und somit sehe ich, wird die Empfehlung ausgesprochen, ja oder nein, und Tendenz steigend und wird sie auch angenommen dann. Mhm. Ne? Setzt voraus, dass aufgeklärt wird.
100%ig.
Also auch wieder eine Frage der Kommunikation, genauso wie bei dem Auswahlhonorar auch.
Ja.
Einige Mandanten von dir haben diesen Prozess ja automatisiert, indem ein Patiententerminal eingesetzt wird, um im Grunde genommen das Praxismanagement zu entlasten, die Rezeption, um diese Aufklärung, dieses Aufklärungsgespräch, wir haben das mal gecrackt, also mit Datenschutz brauchst du 6 bis 7 Minuten als Geübter pro Patient in der Aufklärung. Das macht dann so ein Terminal. Und ist dadurch die Überführung besser geworden? Ist das, kann man schon sagen, diejenigen, die damit arbeiten, da ist halt mehr Einheitlichkeit und da ist am Ende auch in den Zahlen, sieht man das dann?
Ja, also deutlich mehr Einheitlichkeit mit drin, auch die Zahlen, weil ich spreche einfach jeden an. Mhm. Man kennt es ja beim Praxismanagement, dann stehen 3 Leute vor mir, 3 Patienten, neben mir steht noch ein Therapeut und das Telefon klingelt auch. Dass da mal irgendwo eine Kommunikation nicht so läuft, wie man sich das wünscht, das ist, glaube ich, ganz normal.
Ja, das ist ja auch Tagesform, ne?
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie ich da stehe und auf einmal wieder 3 Sachen vergesse, dann noch hinterher renne und sage, das war aber noch und sowas. Also da sehe ich mich richtig.
Ja. Ich lasse mich auch schnell ablenken.
Ne? Ja.
Ja, Fokus.
Ja. Aber ich wollte sagen, das fließt natürlich in diesen monatlichen Rapport ein und du sagst ja jetzt, diejenigen, die sowas einsetzen, die haben einfach bessere Kennzahlen dann auch.
Ja, genau. Der Vorteil ist ja dann auch, ich kann es direkt auslesen. Ja, also wenn es übers Terminal läuft, haben wir eine Software dahinter geschaltet, wo wir direkt sehen können, wie viele Patienten haben das denn tatsächlich unterschrieben.
Ah, okay.
Ja, also das ist dann natürlich sehr einfach und ich glaube am Ende eine Entlastung auch fürs Praxismanagement, weil sie sind ja wieder die erste Anlaufstelle, um diesen Prozess einzuleiten, wie bei vielen anderen Dingen auch.
Ja, ich glaube, da müssen wir auch mal die Eigenwerbung machen. Falls ihr unsere MVS, Medical Vital System, bald Fitcom, falls wir es sagen dürfen, haben wir schon mal gesagt.
Ja?
Ja.
Okay.
Falls ihr die noch nicht nutzt, nutzt die. Super geiles Tool, um gerade diese Zahl zu verbessern.
Ja.
Dann steht da drauf Physiotherapie ZBZ, also zusätzliche Behandlungszeit. Mhm. Wird sie angeboten, angesprochen und angenommen? Und daran sieht, ich finde das ja jetzt, ist das eigentlich jetzt ein Dummy oder ist das eine reale Geschichte, die wir hier sehen?
Nein, das ist ein Dummy.
Weil ich finde das schon sensationell, ne?
Ja. Wobei wir da auch Praxen haben. Wir sehen ja jetzt hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, aber wir haben ja Prozentzahlen zwischen 17%, 30%. Dort gibt es auch Praxen, die 40%, 50%, 60% zusätzliche Behandlungszeit haben.
Cool.
Ja.
Wir sind jetzt bei der zusätzlichen Behandlungszeit. Ich glaube, das wurde jetzt gerade noch nicht so klar. Wir sind hier in unserer Excel ein bisschen runtergescrollt.
Ja.
Lass uns noch mal ganz kurz die Zahlen für die Physiotherapie allgemein zusammenfassen.
Ja, gern.
Gehst du noch mal einmal hoch. Also, wir haben die Verordnungen pro Monat, Anzahl Neupatienten pro Monat, also da auch noch mal den Unterschied machen. Wir schauen, wie viel Anteil haben gesetzlich Krankenversicherte und Privatkrankenversicherte. Dann haben wir die Auslastung der Therapeuten, auch noch mal im Zusammenhang mit den Verordnungen pro Monat wichtig. Wir haben den Durchschnittsumsatz pro Therapeut pro Monat und pro Stunde, die Anzahl nicht stattgefundener Termine, davon die Anzahl nicht erschienener Patienten ohne Absage und wir haben die unterschriebene Gesundheitsberatung. Nochmal, um das so einmal, diese allgemeinen Zahlen in der Physiotherapie nach vorne zu holen. Würdest du sagen, das wäre, wenn ich jetzt noch gar kein Controlling mache, wie es vielleicht auch viele tun, bevor sie mit uns zusammenarbeiten, kannst du ja auch nochmal aus deiner Erfahrung sagen, das wäre so wahrscheinlich der erste Step. Mit den Zahlen wird man wahrscheinlich anfangen.
Super Einstieg.
Ja. Ja,
genau, so machen wir es ja auch, wenn eine Praxis neu zu uns kommt, dass wir vorher den Report einmal rausschicken mit ein paar Handlungsaufforderungen, damit wir dann auch gezielt in den Strategietagen schon das ein oder andere konkret auch ansprechen können und Engpässe auch erkennen.
Ja.
Genau.
Okay, super. Dann lass uns jetzt weiter runter zur zusätzlichen Behandlungszeit. Da haben wir auch noch mal ein paar Kennzahlen mitgebracht.
Genau. Ich glaube, wichtig ist am Anfang erstmal, hier steht ja Anzahl an verfügbaren Terminen. Das bedeutet, um die zusätzliche Behandlungszeit umzusetzen, macht es ja Sinn, Zeiten im Terminplaner zu blocken. Mhm. Weil viele Praxen sind ja 4 bis 6, 7 Wochen ausgebucht und dann wird es natürlich schwierig, gerade wenn ich als Akutpatient in die Praxis komme. So, und ich mache es mit meinen Kunden immer so, dass wir schauen, wie viele Neupatienten habe ich pro Woche und würde dann erstmal mit 30%, 40% von den Neupatienten rechnen. Also wenn wir sagen, wir haben 10 Neukunden pro Woche, würde ich natürlich 3 bis 4 Termine à 40 Minuten pro Woche blocken, um die zusätzliche Behandlungszeit überhaupt auch empfehlen zu können. Das Schlimmste, was passieren kann, wir führen zusätzliche Behandlungszeit ein und haben gar keine Termine zur Verfügung, um die zusätzliche Behandlungszeit umzusetzen.
Was sagst du denn, das ist wahrscheinlich wichtig jetzt für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen, was sagst du denn denen, die jetzt sagen, ja, aber mein Kalender ist ja komplett voll, solche Blocks kann ich gar nicht setzen. Also habe ich verstanden, du sagst dann, wir gucken mal in 8 Wochen, dann setzen wir Blocks rein. Mhm. Und das funktioniert dann auch immer so? Oder schafft man auch Freiraum durch andere Maßnahmen?
Ja, es gibt natürlich auch andere Maßnahmen. Wir haben ja auch schon über die Dauerpatienten gesprochen. Mhm. Auch da gibt es ja Möglichkeiten, den Anteil einfach zu reduzieren. Unterm Strich ist es aber tatsächlich so, man hat ja sowieso eine gewisse Vorlaufzeit, bis unsere Prozesse dann angeschoben worden sind, bis das Team mitgenommen wurde. Und dann kommt man mit 8 Wochen eigentlich immer ganz gut hin.
Mhm. Ja. Okay. Also ist kein Hindernis für denjenigen, der jetzt sagt, ich bin voll und deswegen kann ich das nicht anbieten.
Nein, gar nicht. Nur ich muss irgendwann anfangen. Wenn ich nicht anfange, dann wird es halt irgendwann schwierig. Dann bleibe ich in diesem Hamsterrad drin. So. Aber ich würde immer auf diese Formel schauen, damit ich nicht einfach blind irgendwelche Zeiten blocke. Und es gibt ja jetzt noch ein paar Feinheiten, auch bei der zusätzlichen Behandlungszeit. Ich würde sie nicht montags legen bezüglich Absage etc. Aber ich glaube, das würde jetzt etwas zu weit führen.
Weiß ich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Raus aus deiner Zauberkiste. Immer her damit. Aber ich glaube, uns läuft die Zeit auch ein bisschen weg. Was haben wir denn sonst noch da?
Ja, ansonsten über das Ausfallhonorar haben wir ja auch bereits gesprochen. Ich glaube, dass das, wenn man jetzt nochmal eine Zusammenfassung machen würde, so die wichtigsten Kennzahlen sind, erstmal für den Einstieg auch in dem Bereich Physiotherapie. Mhm. Ja, also wenn es Praxen gibt, die das schon regelmäßig umsetzen, dann großes Lob, weil das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich.
Jetzt haben ja auch viele schon so einen selbstzahlenden Trainingsbereich, ne? Oder spielen vielleicht sogar auch mit den Gedanken. Also erstmal ganz wichtig, da muss auch jemand sein, der einen Hut für auf hat. Also da muss jemand sein, der sich dafür verantwortlich fühlt. Hatten wir auch schon in den Folgen davor mal beschrieben. Ja. Aber da hast du ja auch Zahlen, ne? Was gilt es da denn dann zu prüfen?
Ja, ich glaube, jetzt können wir ja da ansetzen, wo wir vorhin aufgehört haben. Wir haben ja gesagt, Gesundheitsberatung terminiert. Mhm. So, und da können wir dann ja direkt auch ansetzen. Oder Gesundheitsberatung unterschrieben war es ja. Also wer interessiert sich dafür? Mhm. Dann kann ich da natürlich ansetzen und sagen, gut, wie viele davon wurden tatsächlich terminiert? Mhm. Dann weiß ich, wie viele wurden überhaupt wahrgenommen. Also waren tatsächlich
auch vor Ort. Klar, terminiert heißt nicht gleich wahrgenommen.
Richtig, ja. ganz wichtiger Punkt. Und daraus kann ich dann natürlich auch eine Abschlussquote erstellen. Ja, also von den tatsächlichen Gesundheitsberatungen, die da waren, stattgefunden haben, durchgeführt wurden, wie viele Abschlüsse haben wir daraus generiert? Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich wachsen will, dann muss ich natürlich auch schauen, dass es kommen ja auch immer Kündigungen rein, die muss ich auffangen. Und im besten Fall, wenn ich wachsen möchte, muss ich natürlich mehr Abos schreiben, als das Patienten auch die Vereinbarung in den Praxen gekündigt haben.
Jetzt sehen wir hier, 30 sind terminiert worden, mhm. wahrgenommen sind 20, Abschlüsse daraus sind 10, also 50% Abschlussquote. Ist das eine gute Abschlussquote?
Nein.
Nicht gut.
Nein. Wenn du mich fragst, nicht.
Also. Aber Moment, das kommt ja auch darauf an, aus welchem Lead-Kanal, ne?
Ja, aber es sind ja die Patienten. Das heißt, jetzt muss ich davon ausgehen, die Patienten haben den Behandlungsvertrag unterschrieben. Die Patienten hatten mindestens 6x20 Minuten Kontakt mit dem Therapeuten. Sie haben jedes Mal Kontakt mit dem Praxismanagement. So, und wenn ich natürlich mit der Befundung starte und auch schon feststelle, das wird in den nächsten 6 Einheiten schon schwierig, er braucht eine nachhaltige Lösung, eine langfristige Lösung, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja deutlich höher, vor allem bei akuten Neupatienten, dass sie hinterher auch langfristig dabei bleiben.
Das ist einfach. Also sollte dann höher sein als
50? Ja, 50 finde ich, also wir sollten schon mindestens mit 60%.
Aber wenn jetzt jemand über Reha-Sport zum Beispiel kommt?
Nein, ja, da ist was anderes, aber da ist es dann
ist
ja
die intrinsische Motivation eine andere bei dem Patienten?
Ja, wahrscheinlich gleich null bei den meisten.
Und deswegen wäre da wahrscheinlich eine Abschlussquote 50% wieder gut.
Ne? Wäre super dann.
Ja, ich glaube, oder 40, 50%. Ja. Da merkt man auch wieder, wie tief man da theoretisch reingehen kann, ne? Dass man Abschlussquoten von verschiedenen Kanälen erhebt. Ne?
Absolut.
Ich glaube, da kommt auch nochmal raus, dass man wirklich eine Person braucht, die Zeit dafür hat, sich mit diesen Zahlen zu beschäftigen und auch Ahnung.
Online-Marketing ist ja auch dann eine Sache, ne? Da sollte ich ja genauso vorgehen und sagen.
Reha-Sport, Online-Marketing.
Und wahrscheinlich genauso, wie viel sind terminiert worden durch die Online-Vermarktung, wie viel sind tatsächlich wahrgenommen worden, ja. Und da muss ich zum Beispiel auch ein Call-Out beherrschen. Also sprich, ich muss jetzt die Leute anrufen, die warten auf den Rückruf. Ne? Ist auch nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Vorgehensweise. Und daraus ergibt sich auch wieder eine Abschlussquote. Ich weiß, dass die meisten, wenn ich habe ja immer so einen ersten Kontakt, wenn es darum geht, ich mache ja die Betriebsanalysen bei uns, dann ist das immer so der Erstkontakt mit Therapieeinrichtungen, Praxen. Und wenn ich dann auch diese Zahlen mal abrufe und sage, dann schicke ich denen so einen Analysebogen zu und da ist dann unter anderem eben auch Mitgliederbereich und da kommt nicht selten gar nichts. Ne? Da merke ich immer, dass die Inhaber speziell, obwohl sie so einen Bereich haben, dort völlig blind sind, ne? Und sagen, ich kenne meine Soll- und Ist-Zahlen dort gar nicht, ne? Das ist natürlich auch schwierig, oder?
Das ist schwierig.
Ja, und das sehe ich dann manchmal, jetzt hatte ich gestern eine, die hatte dann gesagt, ja, ich habe 100 Mitglieder und dann haben wir mal errechnet, dann war der durchschnittliche Umsatz pro Mitglied 33 Euro brutto.
Das ist nicht so viel.
Dann habe ich zu ihr gesagt, dann kann sich das auch alles sparen, ne? Weil das macht einfach gar keinen Sinn.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, das sind auch nochmal wichtige Zahlen, weil es ja jetzt am Ende auch um den Verkauf geht. Ne? In der Physiotherapie ist es ja so, die Leute kommen zu uns, wir lösen das ein und rechnen über die Krankenkasse ab. Nun, jetzt am Ende verkaufen wir direkt an den Kunden. Ne? Und ich glaube, da sind auch nochmal, dass man solche Zahlen erhebt, auch nochmal essentiell, dass man überhaupt irgendwas verbessern kann.
Ja, absolut. Und ich muss natürlich auch immer wissen, wer führt diese Gesundheitsberatung durch.
Ja.
Aus der Erfahrung raus macht es nicht so viel Sinn, wenn das Therapeuten machen. Ja. Es gibt viele Therapeuten, die das natürlich auch können und gerne machen, aber es gibt mindestens genauso viele, die sagen, das ist gar nicht mein Steckenpferd, das möchte ich auch nicht machen. Und ich finde, dann ist es auch in Ordnung. Und ich glaube, wir sollten auch keine Zeit darauf verwenden, dann versuchen, diese Therapeuten irgendwo in eine Schublade zu stecken und sie dann zum Verkäufer zu machen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir machen können.
Ja,
das glaube ich auch. Das ist schon dumm, ne?
Okay, also Kennzahlen zum Trainingsbereich. Auf jeden Fall, wie viele Termine wurden terminiert für ein Beratungsgespräch am Ende? Ne? So machen wir es, so ist unser Konzept. Wie viele Termine wurden dann am Ende wahrgenommen? Ich finde, da kann man auch immer noch mal darauf schließen, wie gut wurden die denn terminiert? Wie gut wurden die aufgeklärt, was in diesem Termin besprochen wird? Motiviert auch überhaupt zu diesem Termin zu kommen, ne? Am Ende? Ne? Das wäre jetzt so eine Aussage, die ich aus dieser Zahl rausziehen würde. Dann am Ende Abschlüsse, woraus sich dann die Abschlussquote errechnen kann. Man kann die gesamte Conversion Rate errechnen, also wie viele von meinen terminierten Patienten dann am Ende, ne, wenn man jetzt nur diesen Marketingkanal mit einschließt, habe ich dann am Ende auch wirklich abgeschlossen. Ne? So kann man natürlich auch errechnen, wie viel Budget man zum Beispiel für Marketing verwendet. Hm. Ne, das ist auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Genau. Das wären mal so wichtige Kennzahlen für den Mitgliederbereich.
Ja, und ich finde, derjenige, der jetzt die Verantwortung dafür übernimmt, der kann sich darüber ja auch bemessen lassen. Also er ist ja auch dann verantwortlich für diesen Arbeitsbereich. Ja, also der wird ja durch ihn auch getragen und mit beeinflusst. Ne?
Ja, ich finde, das ist ja der Punkt, dass man sagt, man kann die Abschlussquote natürlich für alle errechnen. Ich finde aber, wenn ich mehrere Mitarbeiter habe, die diese Beratung durchführen, dann sollte man auch jeden Einzelnen einmal im Detail beleuchten. Und ich finde auch wichtig, zu hinterfragen, was sind die Gründe, wenn kein Abschluss zustande kam.
Ja.
Ja, wenn dann natürlich dort Geld eine große Rolle spielt, dann finde ich, ist das in Ordnung, weil nicht jeder kann sich dann das Ganze dann auch erlauben, das Training zu bezahlen. Ja, aber wenn dann natürlich Gründe auftreten, wie zum Beispiel, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen oder ich weiß nicht, ob das Richtige ist. So, dann glaube ich, muss man eher über das Wording sprechen von demjenigen, der das Ganze durchgeführt hat.
Also je nachdem, wie gut oder wie schlecht diese Abschlussquote ist, dementsprechend gilt es ja auch jetzt, den Mitarbeiter zu unterstützen. Mhm. Das ist wieder das Positive beim Controlling, dass ich sage, hey, du liegst in einem Prozentbereich, der ist noch nicht so gut. Ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel, 50%, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Ich schicke dich auf eine Schulung, ich werde weiterhin in dich investieren, weil ich glaube an dich.
Ja.
Und genau deswegen kommt jetzt diese Handlung daraus. Ne? Aber wenn ich gar nicht weiß, wie die Abschlussquote ist, bringt ja auch die Schulung nichts. Ne? Nee,
genau.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar Zahlen für den Trainingsbereich. Ja, wir haben jetzt noch den Punkt Kündigungsliquidierung. Ich glaube, da gehen wir jetzt schon nochmal ein Stück tiefer rein. Sollen wir mal im Groben doch nochmal drüber sprechen, was man beim Thema Kündigungsliquidierung trackt, verfolgt?
Ja, ich glaube, die meisten nehmen die Kündigungen, die reinkommen, einfach so hin.
Würde ich auch denken.
So, ja. Das sind die Erfahrungswerte, die wir haben. Und die wenigsten haken dort nochmal nach. Und ich finde, auch da ist es natürlich so, manche kündigen ja einfach, weil es ist irgendetwas vorgefallen, was man relativ einfach aus dem Weg räumen kann.
Ist das tatsächlich so?
Ja, es gibt es immer wieder, dass man es feststellt, dass eine Ansprache auf der Trainingstherapiefläche nicht optimal war. Irgendjemand hat sich auf den Schlips getreten gefühlt. Und jetzt kann man das ja mit einem Gespräch vielleicht auch mal ausräumen und so vielleicht die Kündigung auch wieder zurücknehmen.
Das ist mit Sicherheit günstiger, als wieder einen neuen Kunden zu gewinnen.
Das ist deutlich günstiger, auf jeden Fall. Aber ich finde, selbst wenn ich die Kündigung nicht rückgängig machen kann, interessiert mich doch der eigentliche Grund der Kündigung. Weil nur wenn ich den Grund kenne, dann weiß ich ja auch, mache ich trotzdem noch vieles richtig oder gibt es etwas, was ich optimieren kann im Unternehmen? Aber das kommt mir leider häufig viel zu kurz. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit Ressource zu tun. Keine Frage, aber nichtsdestotrotz glaube ich...
Ressource Mensch meinst du? Es muss wieder jemand da sein, der dann sich darauf versteht und dann bei jede Kündigung antelefoniert wahrscheinlich. Ne?
Zum Beispiel. Und wenn man daraus ein Gespräch dann nochmal herleiten kann, ist wahrscheinlich auch relativ groß, die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dort nochmal einen Fuß in die Tür kriegt.
Jetzt ist ja die Fluktuation, so weiß ich es zumindest, ganz anders als im Fitnessbereich, in den Trainingsbereichen. Die in einer Therapieeinrichtung sind, die liegen ja teilweise nur zwischen 5%, 10%, ja. Also ich kenne kein Therapiezentrum, was mehr als 20% Fluktuation hat. Ne?
Krass, das
weiß ich nicht. Ach, ganz anders als im Fitnessbereich, ne? Ganz anders. Naja, die Betreuungsdichte, ja, die Größe spielt ja eine Rolle. Man kennt viele wirklich persönlich, also wenig Anonymität. Ne?
Das heißt, ihr findet auch in dem Bereich Trainingstherapiefläche ist das auf jeden Fall was man auch seiner Aufmerksamkeit widmen sollte. Weil ich glaube, im Fitnessbereich ist es auch eher so, dass man sagt, man rechnet mit dieser Fluktuation und schaut eher, dass man vorne rein mehr Kunden gewinnt. Das heißt, in der Physiotherapie oder dann im Trainingsbereich einer Physiotherapie kann man auch einen großen Wert darauf legen, eben auf Zufriedenheit und dann eben auch nach hinten raus Kündigungsliquidierung.
Also Soll- und Ist-Zahlen finde ich ganz wichtig. Ne? Ja. Also und darüber kannst du ja auch vieles ableiten. Zum Beispiel das, was jetzt gerade Daniel schon gesagt hat, die Qualität der Betreuung. Ja? Ist die Betreuung gut, wirst du mit Sicherheit auch eine geringere Fluktuation haben, auch wenn wir in so einem kleinen Rahmen uns befinden. Also nochmal, wenn hier mir einer erzählt, in einem Therapiezentrum, er hat eine Fluktuation von 18-20% oder sowas, dann kann ich dir sagen, dann läuft da irgendwas völlig verkehrt im Bereich der Betreuung. Weil das ist völlig untypisch, weil die Prozentzahlen sind deutlich niedriger. Ne? So, aber trotzdem Tendenzen zu sehen, zu sagen, wie war denn die Fluktuation diesen Monat, nächsten Monat etc., das ist insbesondere auch wichtig für diejenigen, die jetzt sich freuen, vielleicht für bei einer Ersteröffnung die Anfangslaufzeit, man hat vielleicht primär 24 Monate verkauft, ist übrigens auch nochmal wichtig zu tracken, was verkaufe ich eigentlich für Laufzeiten. Mhm. Ja, hatte ich gestern zum Beispiel auch, die haben dann nur verkauft 3 Monate und 12. Ich habe gesagt, in meinem Leben gibt es 1 Monat, 6 Monate, gibt es alles. Aber ich würde immer versuchen, die längste Laufzeit zu verkaufen. In der Selbstzahlung die längste Laufzeit, da so ist es erlaubt, laut Verbraucherzentrale 24 Monate. Und danach ist ja sowieso 1 Monat immer nur Verlängerung. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber das auch mal zu tracken und zu sagen, welche Laufzeiten werden denn überhaupt verkauft durch meine Mitarbeiter, ne?
Wobei ich sagen muss, bei unseren Praxen ist es schon so, dass ich sag mal zwischen 80% und 90% der Laufzeiten sich auf 24 Monate erstrecken.
Genial, aber liegt auch daran, dass die Mitarbeiter geschult sind.
Ja klar, absolut. Aber am Ende geht's ja darum, wenn ich nach Nachhaltigkeit und langfristigen Lösungen suche, dann muss ich die natürlich auch anbieten.
Ist eine Haltungsfrage, bin ich bei dir. Wenn man mich gefragt hat, ja, Thomas, was denkst du, wie lange soll ich trainieren? Habe ich gesagt, solange du atmen kannst. Und am besten bei uns. Ja, und das wollten die Menschen auch hören, weil wenn ich nicht daran glaube, wer soll denn dann dran glauben? Also entweder ich glaube an Bewegung, ich lebe es ja selber auch, ja, ich lebe es ja auch vor. Also entweder ich glaube dran oder ich glaube nicht dran. Und am Ende, das muss ja jeder mit seinem inneren Schweinehund klären, ob er dann sagt, ja, verstehe ich und ich weiß, eigentlich müsste ich langfristig was machen, aber hab da so meine Bedenken, fange mal vieles an und bring nichts zu Ende. Ja gut, okay, dann fang doch mit einem Monat an, von mir aus. Aber dann kostet ein Monat auch deutlich mehr als eine 24-monatige Mitgliedschaft. Aber ich denke auch, das ist eine Haltungsfrage, Daniel. Bin ich ganz bei dir.
Ne? Ich habe einen ganz, ganz tollen Therapeuten aus der Nähe von Ulm, der, wenn er einen Patienten vor sich sitzen hat und ihm eine Empfehlung ausspricht, dann sagt er immer, ich würde Ihnen jetzt das Training auf Lebenszeiten verordnen. Das darf ich aber allerdings nicht vom Gesetzgeber. Deswegen macht man nur 24 Monate.
Ja. Wie heißt der? Dann grüß ihn mal ganz schnell. Der hört bestimmt zu.
Der hört bestimmt zu. Grüße gehen an Michael raus und natürlich an Verena, seine Schwester.
Ah, okay. Sehr schön.
Ja, sehr geil. Finde ich gut. Boah, jetzt war meine Stimme schon weg, ey.
Zu lange nichts gesagt.
Genau, jetzt fasse ich nochmal zusammen. Also, Kündigungsliquidierung haben wir auch ein paar Zahlen, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte für den Trainingsbereich. Wir haben ja gerade nochmal gehört, warum das wichtig ist. Kündigung pro Monat, Gespräche aus Kündigungen, zurückgenommene Kündigungen, sowas kann man alles tracken. Am Ende dann auch die Fluktuationsquote. Auch die Gründe sollte man natürlich auf jeden Fall auch haben. Und den Mitgliederbestand sollte man sowieso tracken. Ich hoffe, das ist selbstverständlich. Ich weiß nicht, ist es selbstverständlich? Wahrscheinlich nicht, oder?
Selbstverständlich. Also wenn du meine Analysebogen sehen würdest, die ich zurückbekomme, kann ich dir sagen, zu mehr als 90% ist das, was wir jetzt gerade besprechen, nicht vorhanden.
Die muss ich mir wirklich mal anschauen.
Ja.
Das wäre gut. Okay. Machen wir noch ein Thema?
Ja klar, weil was kann man noch tracken?
Let's go, wenn wir dich einmal hier sitzen haben.
Ja, Daniel. Genau.
Terena sehe ich.
Genau, Terena wäre auch noch ein Punkt. Das ist aber übrigens genauso wie, ich kann natürlich auch in Reha-Sport tracken. Hast du ja vorhin auch schon mal gesagt. Nur bei Terena ist natürlich der Unterschied, die Menschen dürfen schon an Geräten trainieren.
Okay, wie ist denn der Rahmen bei Terena?
Genau, Terena ist ein Nachsorgeprogramm von der Deutschen Rentenversicherung und die Physiopraxen haben gewisse Auflagen, um Terena mit anzubieten. Das ist einmal der Bereich oder die Qualifikation von den Therapeuten, die vorhanden sein muss, aber auch die Ausstattung der Praxis an sich ist nochmal ein Kriterium, was beleuchtet werden
die
muss.
Die Therapeuten, du sagst, man braucht dann zwei Therapeuten mindestens mit einer Zusatzquali, wahrscheinlich KGG oder sowas, ne?
Genau, KGG, MTT ist auch mit dabei und zusätzlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, eine Terena-Fortbildung zu machen. Das geht auch digital, das ist ein Tag, also relativ schnell auch zu erlangen.
Kann ich aber nur als Physiotherapeut oder als Sportwissenschaftler.
Als Sportwissenschaftler auch noch.
Ach, genau. Krass. Genau. Ich finde, das ist auch noch mal ein Thema, dem wir auf jeden Fall eine ganze Folge widmen sollten. Ne, Terena, was ist das überhaupt? Wie baue ich das auf? Warum ist das wichtig?
Ja.
Daniel, wir werden dich auf jeden Fall noch mal einladen. Ich glaube, und da können wir auch noch was aus deiner Erfahrung mitnehmen.
Erzähl mal, jetzt kommen die Leute und sagen, hier habe ich bekommen, ausgestellt von wem?
Von der Deutschen Rentenversicherung, also genehmigt nach vom Arzt.
Ah, okay.
Also auch eine Verordnung, ganz klar. Und geht dann als Nachsorge, nachdem sie in der Klinik zum Beispiel waren.
Mhm.
Und man gelangt tatsächlich nur über die Internetseite von der Deutschen Rentenversicherung dann auch in die einzelnen Praxen, weil dort ein Suchradius eingegeben wird. Dort
also Postleitzahl sind wahrscheinlich.
Genau, ja. Unsere Praxen dann gelistet. Und dann können Sie 26 Einheiten im Zeitraum von 6 Monaten dann in den Praxen absolvieren.
Einmal oder zweimal 26 oder insgesamt 26?
Insgesamt 26 Einheiten in 6 Monaten, kann aber auch nochmal verlängert werden um weitere 6 Monate, sodass Sie dann bis zu 52 Einheiten in der Praxis an den Geräten auch absolvieren dürfen.
Ah, okay. Also kann zweimal verordnet werden, A26.
Ja.
Ist das jetzt frech, wenn ich sage, weißt du, was man dafür bekommt? Das wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörer interessieren.
Ja, das weiß ich natürlich. Wir sind mittlerweile bei knapp 11 Euro netto pro Einheit.
Mhm.
Also es kommt da durchaus was zusammen.
Aber 1:1 lohnt sich ja dann nicht.
Nein.
Muss in der Gruppe sein.
Genau, genau. Also bis zu 12 Leute dürfen auch gleichzeitig trainieren. Und dann sind wir natürlich auch wieder beim Stundenumsatz, wo ich sage, ja, das sollten wir machen.
Und ich habe mal gehört, man kriegt auch irgendwie für so einen Gesundheitscheck pro Patient auch nochmal ein Salär. Ne?
Genau, knapp 60 Euro sind es,
okay,
die ich dann einmalig auch nochmal zusätzlich abrechnen kann.
Mhm.
Für den Patienten auch relativ lukrativ, weil er auch Fahrtkosten sich von der Deutschen Rentenversicherung wiederholen kann, pro Einheit 5 Euro. Ja, also auch dort wird alles dafür getan, dass es dem Patienten schnellstmöglich wieder besser geht.
Das klingt wirklich fantastisch.
Jetzt trainieren die ja schon an den großen Geräten,
ja,
anders als beim Reha-Sport.
Ja.
Und jetzt einerseits wird es bezahlt, mindestens ein Therapeut begleitet wahrscheinlich dann dabei. Und am Ende gibt es die Möglichkeit, dass die Leute ja dann auch in die Selbstzahlung rutschen. Ne?
Mhm, absolut.
Wie gut, und das gelingt wiederum nur ganz gut, wenn der Empfehlungsprozess stimmt und
ja,
natürlich die Leute im Verkauf geübt sind.
Ja klar, aber da sind wir ja auch wieder bei unserem Report, dass wir natürlich schauen, wie viele Patienten kommen mit einer Terena-Verordnung zu uns, wie viele absolvieren die kompletten 26 Einheiten, wie viele verlängern. Weil das muss aktiv auch angeschoben werden vom Patienten. Und wie viele bleiben dann hinterher im Training in einer Mitgliedschaft bei uns hängen.
Empfiehlst du so ein Abschlussgespräch?
Absolut, ja.
Ja.
Genau. Also das sollte man immer machen. Das musst du auch machen, tatsächlich, weil dieser Abschlussbefund, so nenne ich es jetzt mal, dort einfach nochmal gang und gäbe sein sollte.
Okay, super.
Ja, genau.
Wow, ich lerne heute richtig gut dazu. Und
Terena ist für mich auch immer so ein mysteriöses Thema noch. Da freu ich mich auch sehr auf die, auf die Folge, wenn wir da nochmal im Detail drüber
reden. Jetzt gibt es ja gar nichts mehr zu erzählen.
Ach, natürlich. Ja. Ich glaube,
das RV Fit auch nochmal aufmachen. Das ist das nächste Thema, was immer mehr kommt. Mhm. Genau.
Und am Ende sehe ich ja dann, wie ist die Abschlussquote bei Terena? Mhm. Also sehr die Abschlussgespräche. Und die ist in der Regel, ja, aber auch nur gut, wenn wahrscheinlich derjenige, wie gerade schon erwähnt, geübt ist da drin. Ne?
Na klar, aber wenn ich 12 Monate trainiert habe und ich merke, dass mir Bewegung grundsätzlich einfach gut tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass er sagt, ich wähle das jetzt nicht mehr ab.
Also sollte man auch tunlichst darauf achten, dass die Leute auch weiterhin kommen und nicht irgendwo abbrechen zwischenzeitlich.
Ja. Und wir haben ja mittlerweile Praxen, die über 150 Patienten mit einer Terena-Verordnung in der Praxis haben. Ne?
Und daraus dann am Ende auch Selbstzahler gewinnen.
Genau. Und das ist wieder ein weiterer Kanal, gerade gegenüber einem klassischen Fitnessstudio, die das ja so auch nicht abdecken können.
Nee, die dürfen das nicht, ne?
Genau.
Ich glaube, jetzt hast du die Leute richtig heiß gemacht auf Terena.
Ja,
aber
arbeitest du noch nebenbei für die deutsche Rentenversicherung?
Auch noch.
Ja, sag mal direkt weitermachen mit der nächsten Folge über Terena.
Genau, viele Kapazitäten habe ich noch frei.
Nee, aber da sollte man auf jeden Fall auch die Zahlen im Blick haben. Du hast ja jetzt schon ein paar Zahlen genannt. Auch die Abschlüsse, wahrgenommene Termine. Ähnlich dann auch wieder wie im Trainingsbereich so ein bisschen, ne?
Ja.
Dass man da auch die Quoten im Blick hat.
Genau.
Ja. Okay. Ich glaube, wir haben oder wir konnten hoffentlich euch motivieren, einen monatlichen Report durchzuführen, ein Controlling im Unternehmen zu implementieren, falls ihr es noch nicht habt. Falls ihr es schon habt, vielleicht noch ein paar Impulse mitnehmen für Zahlen, die man im Auge behalten sollte. Falls ihr Unterstützung braucht, meldet euch bei Daniel. Meldet euch bei uns.
Ja.
Mir ist einfach klar geworden nochmal, das sind ja auch alles Dinge, ich weiß, wir wollen jetzt zum Abschluss kommen und ich bin ja auch dafür, mein Hungry-Gefühl ist sehr groß, ich bin sehr hungrig, hier riecht es, das könnt ihr jetzt alle nicht sehen, hören, wie auch immer, hier riecht es sehr gut, genau, nach leckerem Essen, weil 10 Mitarbeiter in der unteren Etage sitzen dort und sind gerade schwer am Essen. Es zieht nach oben, aber was mir durch den Kopf geht nochmal, ich glaube, ich kann mich immer gut hineinversetzen in so einen Inhaber, der ständig selbst ist. Und das sind die meisten. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das kann ich auch übertragen auf eben meine zweite Führungsebene. Für diejenigen, die Verantwortung dann übernehmen wollen, für den Bereich der Physiotherapie, Praxismanagement, Trainingsfläche. Und am Ende kann ich ja so ein Zahlenmeeting, so einen monatlichen Rapport auch mit denen dann einmal die Woche für eine Stunde machen, um mit denen die einzelnen Teilbereiche zu besprechen, um daraus dann auch Handlungen entstehen zu lassen.
Hast du schön zusammengefasst.
Finde ich auch.
Wenn man es eben nicht selber machen möchte, weil man sagt, es sprengt den Rahmen für mich.
Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist am Ende wirklich daraus auch eine Handlung abzuleiten und nicht nur die Zahlen anzugucken und hilflos dazusitzen, keine Angst haben, die zu erheben, sich die Mühe zu machen, auch die zu erheben, das zu pflegen. Daniel, hast du noch ein paar Schlussworte, die du den Zuhörern
geben möchtest? Daniel, du machst ja auch BWA-Forecast und so, ne?
Ja, stimmt, können wir auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Geht man dann wirklich nochmal tief in die Thematik bei jedem einzelnen Therapeuten auch rein, vergleicht auch den Umsatz mit den Kosten, die man hat.
Gehört alles zu unserem Mentoring-Programm für Inhaber.
Ja, absolut, ist alles mit dabei.
Seine BWA richtig zu lesen etc. Ne?
Ja.
Und dann ist das eben auch ein Teil davon, dieser
monatliche Report. Genau. Wobei ich sagen würde, dass das fürs Tagesgeschäft natürlich sehr viel Aufschluss bringt. Und nicht nur für den Geschäftsführer, weil BWA Forecast ist ja dann eher interessant für die Geschäftsführung. Mhm. Und hier, finde ich, geht's aber auch ums ganze Team, weil ich finde, jeder sollte den Anspruch haben, auch zu wissen, wie stehen wir als Unternehmen da, was machen wir gut, was machen wir weniger gut, weil wir wollen ja alles Unternehmen nach vorne
bringen. Und keine Angst davor haben, dass man auch mit einem Mitarbeiter darüber redet, ja, und eben in den Vergleich geht. Eigentlich sagt man immer, der Vergleich ist des Glückes Tod, so hat das Goethe mal gesagt. Aber ich glaube, hier ist es eben im Betrieb unausweichlich und ganz, ganz wichtig. Ne?
Ja, ich glaube, wer sein Ziel auch nicht kennt, für den ist kein Weg der richtige und dementsprechend sollen wir drüber reden.
Genau.
Ich glaube, damit
super Schlusswort.
Alle Schlussworte gefunden, Mann.
Okay.
Es war eine geile Folge. Ich habe viel mitgenommen.
Darauf habe ich gewartet, dass du das sagst.
Ich hoffe, ihr konntet auch viel mitnehmen. Und Thomas, möchtest du noch wen grüßen?
Ich bin jetzt auch kaloriert. Ich bin unterkaloriert. Ja. Ich habe keine Power mehr.
Alles
keine
klar.
Kohlenhydrate, kein Zucker, kein nichts mehr vorhanden.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Okay, bis bald. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao, ciao nach draußen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Kakao.